RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 21. Mai 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt Wunders Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursia, Wasil, Dora, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident empfing russische Unternehmer, die Zusammenarbeit zu erörtern. Die ASEAN-Russland-Gipfelkonferenz begann gestern. Ministerin Rini Sumarno, Rosneft wird Ölraffinerie in Indonesien bauen. Indonesien hilft den Überlebenden des Erdbebens in Ecuador. BNPB baut 7 neue Grenzübertrittsstellen. Indonesische Badmintonspieler können ins Finale des Thomas Cup eintreten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Am Freitagsmorgen empfing der indonesische Präsident Joko Widodo im Radisson Blue Hotel in Sochi, Russland, den Vorstandsvorsitzenden der russischen Öl- und Gasgesellschaft Rosneft, Igor Schetschelin, und den Vorstandsvorsitzenden der russischen Investitionsfirma Alpha Pacific Group, Oleg Gobulin. Bei dem Treffen wurde Präsident Joko Widodo vom Koordinationsminister für Wirtschaft Darmin Nasution, der Außenministerin Retno LP Marsudi, der Ministerin für Staatseigene Firmen Rini Sumarno und dem Handelsminister Thomas Lembong sowie dem Leiter des Präsidentschaftsstabs Teten Mas Duki begleitet. Bei dem Treffen mit Igor erörterte Präsident den Plan zum Ausbau der Ölraffinerien in Tuban, Ostjava. Bei dem Treffen wurde Igor von dem Geschäftsführer des Indonesisch-Russischen Geschäftsrats RIBC, Mikhail Kuritschin, und dem Vizepräsident im Raffinerie Petrochemie und Logistikbereich Didi Kasimiro und dem russischen Botschafter in Indonesien, Mikhail Galuzin, begleitet. Nach diesem Treffen wohnte Präsident Joko Widodo dem Staatsoberhäupter-Treffen der ASEAN-Russland-Konferenz bei. Der indonesische Präsident Joko Widodo und 11 andere Staatsoberhäupter, einschließlich des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wohnten am Freitagsnachmittag dem Gipfel der ASEAN-Russland-Konferenz bei. Das indonesische Präsidentschaftskommunikationsteam Ari Dwi Payana erklärte am Freitag in Sochi, dass die Feier des 20. Jahrestages der ASEAN-Russland-Partnerschaft am Freitag, 20. Mai 2016 in Sochi, Russland, mit der ASEAN-Russland-Gipfelkonferenz beginne. Präsident Joko Widodo, die anderen Staatsoberhäupter der ASEAN-Länder und Präsident Wladimir Putin führten 10 nach 12 Uhr der dortigen Zeit im Radisson Blue Congress Center ein Treffen durch, weitere Zusammenarbeit zu erörtern. Ein Geschäftsforum und Plenarsitzung sind die Agenden des Staatsoberhäupter-Gipfeltreffens. Die indonesische Ministerin für die staatseigenen Firmen, Rini Sumarno, sagte, dass die russische Öl- und Gasgesellschaft Rosneft den Zusammenarbeitsvertrag zum Bau einer Ölraffinerie in Tuban Ossiafa mit dem gesamten Investitionswert von 13 Milliarden US-Dollar unterzeichnen werde. Dies teilte Ministerin Rini Sumarno am Freitag in Sochi, Russland, der Presse mit. Nachdem sie Präsident Joko Widodo begleitete, um den Ehrenbesuch von dem Vorstandsvorsitzenden von Rosneft, Igor Sechin, zu empfangen. Ministerin Rini Sumarno zufolge könne die Ölraffinerie in Tuban den nationalen Ölvorrat vermehren. Die Ölraffinerie in Tuban könne auch ein Glied für den regionalen Ölhandel in einige Regionen oder ins Ausland wie in die Philippinen werden, sagte sie weiter. Der Vertrag werde am Donnerstag nächster Woche unterzeichnet werden. Rosneft wird der stadteigenen Ölgesellschaft Indonesiens PT Pertamina dabei helfen, damit PT Pertamina bei der Bewirtschaftung der Ölfelder in Russland mitwirken kann. Ministerin Rini Sumarno zufolge suche Russland zurzeit nach den richtigen Ölfeldern für Indonesien. Die indonesische Regierung gab über die indonesische Botschaft in Quito den Überlebenden des Erdbebens in Ecuador die Hilfeleistungen. Dies berichtete die Presseverlautbarung des indonesischen Außenministeriums, die die indonesische Nachrichtenagentur Antara am Freitag in Jakarta erhielt. Die Gruppe von der indonesischen Botschaft in Quito unter der Leitung vom indonesischen Botschafter in Ecuador, Dinaryati Cokro Suprihatono, übergab den Überlebenden die Hilfeleistungen in Form von Reis, Bratöl, Fischkonserven, Zucker, Kaffee, Mehl, Papiertaschentücher und Windeln. Die Hilfeleistungen kommen aus den Personenspenden der indonesischen Botschafter in Algerien, Bagdad, Brüssel, Doha, Panama City, Sarajevo, Sofia und dem ständigen Botschafter Indonesiens im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Die Nationale Agentur für die Bewirtschaftung der Grenzgebiete BNPP intensiviert die Patrouillen in den Grenzgebieten, verbessert die Infrastruktur und die Einrichtungen sowie baut neue Wachposten in den Grenzgebieten. Der Sekretär der Nationalen Agentur für die Bewirtschaftung der Grenzgebiete, Triyono, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass BNPP zurzeit 7 Grenzübertrittsstellen baue. Der Bau dieser Grenzübertrittsstellen werde spätestens im Dezember 2016 fertig sein, sagte er weiter. Vom 2017 bis 2018 werde BNPP weitere 9 integrierte Grenzübertrittsstellen bauen. Der Bau wird stufenweise durchgeführt und von dem Präsidenten Joko Widodo selbst überwacht werden. Das indonesische Herrendoppelpaar Angga Pratama und Ricky Kananda Suwardi hatte den Erfolg, das indonesische Thomas Cup Team in das Finale der Badmintonmeisterschaft Thomas Cup 2016 zu bringen. Der Thomas Cup ist die Mannschaftsweltmeisterschaft im Badminton für Männer. Das Herrendoppelpaar Angga und Ricky konnte am Freitag im Badmintonstadion Kunsan, China, im vierten Teil des Semifinales das Herrendoppelpaar aus Südkorea Kim Gi-jung, Kim Sarang mit 21:15, 21:18 und in 39 Minuten besiegen. Indonesien schlug das südkoreanische Badminton-Team mit 3:1, nachdem Indonesien ein Sieg im Herren-Einzelspiel und 2 Siege im Doppelspiel erreichte. Der Manager des Indonesian Thomas Cup und Uber Cup Teams, Rexy Mainaki, war zuvor optimistisch, dass alle indonesischen Spieler die Punkte für ihr Team erreichten. Der hervorragende indonesische Einzelspieler Tommy Sugiarto spielte nicht bei dem Öffnungsteil des Semifinals. Rexy sagte, dass das indonesische Thomas Cup Team ein Ziel setze, bei der diesjährigen Thomas Cup Meisterschaft den 14. Siegtitel zu gewinnen. Im Jahre 2014 konnte Indonesien nur bis in das Finale eintreten. Im Finale am Sonntag, 22. Mai 2016, wird das indonesische Thomas Cup Team gegen die dänischen Spieler kämpfen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht, Jakarta am heutigen Mittag, sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompass. Kompass schrieb am Mittwoch, 18. Mai 2016, wie schwer die Aufgabe des neuen Vorsitzenden der Golkar-Partei ist. Der ehemalige Vorsitzende des Indonesischen Parlamenten DPR RI Setia Novanto konnte endlich den Leiter der Golkar-Partei für den Zeitraum von 2016 bis 2019 innehaben. Setia Novanto erhielt 277 Stimmen. Er besiegte den derzeitigen Vorsitzenden des Indonesischen Parlamenten Ade Komarudin, der nur 173 Stimmen errang. Die Wahl des Leiters der Golkar-Partei fand in einer Runde statt, da Ade Komarudin zurücktrat, obwohl er die Chancen hat, bei der zweiten Runde mehrere Stimmen zu gewinnen. Man hat zuvor Setia Novantos Sieg vermutet. Einige Kreise hielten aber Novantos Sieg für ein politisches Risiko für Golkar. Der neue Leiter der Golkar-Partei hat schwere Aufgaben. Er muss das politische Bild der Golkar-Partei wiederherstellen und die Stimmen der Golkar-Partei bei den Wahlen 2019 ankurbeln. Außerdem muss Setia Novanto wegen des letzten Falls, der mit den Anteilen der amerikanischen Bergwerkgesellschaft Freeport zu tun hatte, seinen guten Ruf selbst wiederherstellen. Kompass zufolge bedanken sich alle Kreise trotz allen Kontroversen bei dem Gott dafür, dass der Konflikt in der Golkar-Partei geendet hat. Setia Novanto, der Generalsekretär der Golkar-Partei Idrus Marham und der ausführende Vorsitzende Nurdin Halid haben die Aufgaben, die Partei in ehrlicher Weise zu festigen und die Meinungen des Publikums gegen ihn und gegen die Golkar-Partei zu korrigieren. Der nächste ist der Leitartikel von der Zeitung Tempo. Am Donnerstag, 19. Mai, schrieb Tempo, man muss strenge Sanktionen über Lion Air verhängen. Die indonesische Regierung muss in Bezug auf den Eintritt der internationalen Fahrgäste ohne Einwanderungskontrolle im internationalen Flughafen Soekarno-Hatta strenge Sanktionen über die Fluggesellschaft Lion Air verhängen. Nachdem das Flugzeug von Lion Air YOL-T161 von Singapur im Flughafen Soekarno-Hatta landete, wurde das Flugzeug der Flugleitung nach in der Nähe des Flugzeugs aus Padang geparkt. Danach wurden 182 internationale Fahrgäste in 4 Bussen befördert. Die internationale Fahrgäste in einem der Busse wurden aber im Terminal für Inland ausgestiegen und haben ohne Einwanderungskontrolle aus dem Flughafen ausgetreten. Die Flughafenbeamte konnten endlich den Fehler erkennen und die internationalen Fahrgäste zurückrufen. 4 der 16 internationalen Fahrgäste haben den Flughafen gerade verlassen. Einer der 4 Fahrgäste ist aus Ungarn. Die Sanktionen für Lion Air hängen aber von dem Untersuchungsergebnis des Generaldirektorats für Luftverkehr und des Generaldirektorats für Einwanderung des Indonesischen Rechts- und Menschenrechtsministeriums und des Generaldirektorats für Zoll des Indonesischen Finanzministeriums ab. Die Sanktion sollte auf das Fluggesetz Nummer 6 von 2011 über Einwanderung sich gründen. Wenn man sieht, wie oft eine Terroraktion in der ganzen Welt passiert, bemerkt man, dass es ein seriöses Problem sein könnte, wenn ein internationales Fahrgäste ohne Einwanderungskontrolle in unserer Umgebung frei irgendwo hingehen würde. Er kann ein Drogenhändler oder Terroristen sein. Soweit Presseschau.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit 21. Mai 1904, an dem die FIFA in Paris entstand. Die Fédération Internationale de Football Association oder FIFA, der Internationalen Fußballbund, ist eine Assoziation, die den internationalen Fußball organisiert. Die Zentrale der FIFA liegt momentan in Zürich, der Schweiz, obwohl sie in Paris entstanden ist. Es dauerte über 20 Jahre wegen des Ersten Weltkriegs, bis die FIFA von allen Ländern auf der Welt angenommen wurde. Die offizielle Bestätigung begann mit der Veranstaltung der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay, nachdem der erste Kongress der FIFA am 28. Mai 1928 stattfand. Heutzutage organisiert die FIFA nicht nur die Weltmeisterschaft, sondern auch den Spielerwechsel, gibt den Titel für den besten Spieler aus, veröffentlicht die Weltrangliste jeden Monat und betrachtet die Fußballentwicklung in allen Ländern auf der ganzen Welt. Jetzt kommen wir zum 21. Mai 1927, an dem Charles Lindbergh als erster Mann den Atlantik allein überflog. Dieser Amerikaner flog aus Roosevelt bei New York mit dem Flugzeug Spirit of St. Louis ab und kam am Flughafen Bourget in Frankreich, wo ca. 200.000 Zuschauer warteten, an. Er hatte dabei Erfolg, den Atlantik mit einer Distanz von mehr als 5.800 Kilometern für 33,5 Stunden überflogen zu haben. Nun kommen wir zum 21. Mai 1991. An dem Tag wurde der indische Premierminister Rajiv Gandhi durch eine Selbstmordbombe umgebracht. Rajiv Ratna Gandhi, geboren am 20. August in Mumbai, war das erste Kind von Indira und Feroz Gandhi. Er war der sechste Premierminister und der zweite seiner Familie nach seiner Mutter, die als erste indische Premierministerin, bis zum 31. Oktober 1984, an dem sie auch durch ein Attentat umkam, regierte. Er wurde der jüngste Premierminister am 2. Dezember 1989 mit 40 Jahren und war mit Sonia Gandhi verheiratet. Er wurde von dem tamilischen Separatisten aus Sri Lanka, Tenmuli Rajaratnam, der einen Blumenstrauß als Bombe um seinen Hals trug, ermordet. Rajiv Gandhi verstarb in Sri Perumbudur, TN, am 21. Mai 1991 mit 46 Jahren. Wir beenden dieses Programm mit dem 21. Mai 1998, als Suharto als Präsident zurücktrat. Soeharto ist der zweite indonesische Präsident von 1967 bis 1998 nach Soekarno. Er war militärischer Leiter während der Kolonialisierung der Niederlande und Japan. Nach den Unruhen des 30. September sagte er, dass die Partei der Kommunisten Indonesiens oder PKI verantwortlich dafür seien und leitete die Operation gegen sie. In der siebten Amtszeit entstanden 1998 Unruhen wegen der Ökonomie- und Politikkrise. Wegen der Beharrung des Parlaments und dem Protest tausender Studenten und Bürger gab Soeharto seinen Rücktritt am 21. Mai 1998 durch die nationale Fernsehsendung bekannt. Soeharto wurde von B.J. Habibie ersetzt, der vorher Vizepräsident gewesen war. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Im Blickpunkt mit dem heutigen Thema die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan im Bereich der Gesundheit. Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan findet nicht nur zwischen den Regierungen, sondern auch zwischen privaten Sektoren und Bürgern statt. Im Bereich der Gesundheit arbeitet Japan mit Indonesien zusammen, die Fertigkeit der Krankenpflege mit Stipendiumsprogramm zu versteigern. Die Stiftung Japan Asia Medical Nurse Association oder JAMNA unterstützt von einer Beratungsinstitution für menschliche Ermächtigung in Japan, Fort Philly Concierge Corporation, die Gemeinschaft der indonesischen Freundschaft Indonesien, Japan oder PPIJ und Kaikou Klinik Senayan, gab von Studenten von der Universität Indonesiens oder UI JAMNA Top Career Global Stipendium 2016. Sie sind ein Student von Fakultät für Medizin, zwei Studenten von Fakultät für Krankenpflege und zwei Studenten von Fakultät für bürgerliche Gesundheit. Das Stipendium mit 20 Millionen Rupiah oder ca. 1500 US-Dollar ein Jahr für jeweilige Studenten wurde direkt von Hirohisa Kawahara, Präsident JAMNA an der UI Depok, am letzten Mittwoch symbolisch gegeben. Diese Einreichung wurde auch von Direktor der Studentenschaft UI, Arman Nevi, und Generalsekretär PPIJ, Heru Santoso, präsentiert. Das ist das erste Stipendium, das von JAMNA in Asien gegeben wurde. JAMNA ist gemeinnützige Stiftung, die von Arzt Hirohisa Kawahara im 2013 in Nagoya, Japan entstanden wurde. Diese Stiftung wird entstanden, um asiatischen Bürgern bei der Steigerung der Wissenschaft und der Fertigkeit von Medizin und Krankenpflege zu helfen. Es wird gemacht unter anderem durch Austauschprogramm der Medizinkraft und Stipendium. Die ausgewählten asiatischen Bürger nehmen am Training in Japan teil. Asiatische Studenten bekommen Stipendium, um Medizin und Krankenpflege in jeweiligen Ländern zu lernen. JAMNA bekommt die Unterstützung von Firmen in Japan, die sich meistens im Bereich der Krankenpflege bewegen. Indonesien sendete viele Krankenpfleger nach Japan im Rahmen Economic Partnership Agreement oder EPA. Trotzdem hatten viele von ihnen keinen Erfolg bei der nationalen Prüfung für japanische Krankenpflege und waren gezwungen, nach Indonesien zurückzukehren. JAMNA hilft auch diese unerfolgreichen Krankenpfleger an dieser Prüfung wieder teilzunehmen, die vorher vom Jamna trainiert wurden. Diese Hilfe sind Kosten für Studien in Japan, die Reise hin und zurück sowie Taschengeld während der Studie. In 3 Jahren seit der Entstehung Jamna wurde schon 19 indonesische Krankenpfleger von dieser Stiftung geholfen. Daneben präsentierte Jamna indonesische Fachärzte der Niere am Training für 2 Monate in Japan teilzunehmen. Diese Ärzte wurden in Kliniken Hämodialysa Kaikōkai, Krankenhaus Kaikōkai und Universität Nagoya platziert. Schon 7 Ärzte haben an diesem Training teilgenommen. Das war unser Programm im Blickpunkt. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, nach Nord-Sulawesi zu reisen. Also bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Sie können unsere Sendung auf Kurzwelle und Deutsch Website in www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Nord-Sulawesi ist nicht nur wegen seiner vielen Seereiseziele sehenswert, sondern auch wegen der Kunst und Kultur, die von dreidotigen Ethnien geprägt ist. Minahasa ist die größte Ethnie in dieser Provinz und beeinflusst das bürgerliche Leben sehr. Bis jetzt pflegen die dortigen Bürger ihre Kunst und Kultur, wie zum Beispiel den Kabasaran-Tanz, noch. Der Kabasaran Tanz ist ein traditioneller Tanz der Minahasas Bürger. Früher war er eine Art von Kriegertanz, der von einigen Männern getanzt wurde. Kabasaran stammt von dem Wort Basal, das heißt der Hand, dessen Kamm geschnitten wird, um aggressiver beim Streit zu werden. Die Tänzer werden Kabasaran genannt, das heißt, sie tanzen wie 2 streitende Hähne. Das Wort Kabasaran entwickelte sich dann zu Kabasaran, eine Verbindung der 2 Wörter Kawasal, Nisarian. Kawasal bedeutet begleiten und folgen der Tanzbewegung und Sarian bedeutet Kriegsleiter, das heißt hier, der den kriegerischen traditionellen Tanz Minahasa leitet. Die Entwicklung der Malayo-Sprache Manado veränderte das Wort W zu B, sodass Kabasaran daraus wurde. Momentan wird dieser Tanz verwendet, wichtige Personen zu begrüßen. Dieser Tanz hat energische und dynamische Bewegungen als Symbol der Krieger, und wird von einem Leiter mit dem Namen Tombolu geleitet, der durch die Alten des Ortes ausgewählt wurde. Im Allgemeinen besteht die Grundstruktur dieses Tanzes aus 9 Schwertträgern oder Santi oder 9 Speerträgern oder Wenko. Mit den Anfangsschritten, 2 Schritte nach links und 2 Schritte nach rechts. Sie tanzen mit denen von ihren Vorfahren geerbten Waffen in ihrer Hand. Dieser Tanz hat allgemein 3 Runden. Die erste heißt Sakalele. Das Wort ist eine Verbindung aus Saka und bedeutet Streit und aus Lele, das heißt Laufen und Springen. Diese Runde wurde früher getanzt, wenn die Krieger zum Krieg gingen oder aus dem Krieg zurückkamen. Es zeigt den bösen Krieg, damit sich die wichtigen Gäste in Sicherheit fühlen. Die zweite Runde ist der Kumoyak, das kommt vom Wort Koyak, das heißt eine scharfe Waffe wie das Schwert oder der Speer wird nach oben und unten, nach vorne und hinten geschwungen, um das Böse im Krieg zu beschwichtigen. Und die letzte Runde ist Lalayaan. Hier tanzen die Leute frei und glücklich. Liebe Zuhörer, der Tanz Kabasaran wird von den Klängen einer Trommel oder eines kleinen Gonges begleitet. Die Kleidung in diesem Tanz wird aus dem gewebten originellen Stoff Minahasa und dem Stoff Patola, das heißt rotgewebten Stoff aus Tombolu, geschneidert. Außerdem tragen die Tänzer den Hut Kabasaran, ein Stirnband mit Schmuck aus Hahnen, dem Taum und Zentralwasi-Federn. Letztere sind Vogelfedern, sowie Stängel der Blume Kano Kano oder Tivoho. Außerdem gibt es auch die sogenannte Lai Lai, eine Kette, den Wonkur, eine Beinumhang und eine Rerengen. Das ist eine Glocke aus Messing. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns dann wieder mit den anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Verordnung 3-in-1 vor, die nun abgeschafft wurde. Liebe Zuhörer, 3-in-1 ist eine Idee, die von dem Gouverneur aus Jakarta, Sutiyoso, geboren wurde. Er ließ eine Verordnung, nach der private Autos nur unter begrenzten Voraussetzungen in einigen bestimmten Straßen fahren durften. Danach durften nur Autos mit 3 Personen fahren in die Sisingamangaraja Straße, Jenderal Sudirman Straße, MH Tamrin Straße, Medan Merdeka Barat Straße und teilweise der Straße Gatot Subroto fahren. Diese Verordnung galt von 7 bis 10 Uhr und 16 bis 19 Uhr nur Werktags von Montag bis Freitag. Am Samstag, Montag und nationale Feiertag war freie Fahrt. Thank you. Liebe Zuhörer, am letzten Montag, dem 16. Mai, wurde die Verordnung 3-in-1 gelöst, nachdem vorher eine Probetest durchgeführt worden war. Diese Entscheidung wurde nach einem Treffen mit dem Forum Lalu Lintas Jakarta, Jakarta Verkehrsbehörde, am Dienstag, den 10. Mai getroffen. Das Forum bestand aus der Jakarta Abteilung Transport, der Metro Jaya Polizei, der Landesverkehrsorganisation, dem Jakarta Transport Council, der Indonesian Verkehrsgesellschaft, einem Vertreter aus der Hochschulbildung und dem Bürgermeister. Ein Grund für die Entfernung der Verordnung ist die Feststellung, dass diese Regelung keine Veränderungen der Stauprobleme bewirkt hat. Mit der Regel 3-in-1 ist der Verkehr nicht flüssiger geworden. Mit dieser Entscheidung zur Abschaffung der Verordnung mochte man die dadurch bewirkten sozialen Probleme, wie zum Beispiel das Anheuern von Kindern im Schulalter als mitfahrende Jockeys beseitigen. Liebe Zuhörer, im Laufe der Zeit hat die Verordnung 3-in-1-Auto viele Probleme verursacht. Sie erhöhte die Zahl der Jockeys in Jakarta, die Geld von den Autobesitzern bekamen, die weniger als 3 Insassen mit sich führten. Die Stadt Jakarta kreierte damit das neue Problem der Ausbeutung von Kindern. Die Regierung Jakarta hat vor 2 Wochen einen Test ohne diese Regelung in den Straßen Jakartas durchgeführt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Veränderungen in Bezug auf das Verkehrsaufkommen gibt. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie können unsere Sendung über Kurzwelle auf der Frequenz 9525 kHz durch Audio Streaming in www.voi.co.id oder RRI Play in Ihrem Smartphone hören. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Sängerin namens Syahrini. Die Sängerin mit dem Vornamen Rini Fatimah Jailani ist am 10. August 1982 in Bogor geboren. Bis jetzt hat sie 4 Alben produziert. Liebe Zuhörer, bevor wir Ihnen Syahrini weiter vorstellen, hören Sie erstmal das Lied von ihr mit dem Titel Cetar. Gute Unterhaltung.
Aku tersiksa, kau cetarkan hatiku.
Liebe Zuhörer, das Lied Cetar gehört zum vierten Album mit dem Titel Princess Shahrini. Es wurde am 27. Januar 2016 veröffentlicht, nachdem sie 4 Jahre inaktiv war. Darin gibt es 6 neue und 4 alte Lieder. Mit diesem Album ist bewiesen, dass sie nicht nur mit ihren Sensationen bekannt ist, sondern auch mit ihren Werken, die für die indonesische Musik wertvoll sind. Nun hören Sie mal das Lied Seperti Itu oder Sowas, gesungen von Shahrini. Viel Spaß beim Zuhören.
Boom, shake, 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 boom. Boom, shake, 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 boom.
Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik. Seperti itu, seperti itu. Kau punya pacar janji.
Boom, shake, 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 boom.
Gimana pun banyak yang
boom,
suka.
Shake, 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 boom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Kau marah, maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik.
Liebe Zuhörer, am 30. Januar 2016 wurde das Lied Seperti Itu offiziell in 10 indonesischen Radiosendern veröffentlicht. Dieses Lied wurde von der bekannten Sängerin und Komponistin Melly Guslau komponiert und von Pelangi Records produziert. Der Titel dieses Liedes wurde ihrem für sie bekannten einzigartigen Jargon entnommen, wie auch die anderen Lieder außer Sesuatu und Cetar Membahana. Bevor dieses Lied veröffentlicht wurde, verbreitete sich die Lyrik des Videoclips durch soziale Medien. Der offizielle Videoclip wurde erst am 26. März 2016 veröffentlicht. Das Video mit einer Dauer von 2 Minuten publiziert das Vergnügen ihres Urlaubs in den USA. Dieses Lied erzählt von einer schönen Frau, die von vielen Männern geliebt wird. Wegen seiner Eifersucht werden ihr viele Aktivitäten von ihrem Freund verboten. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen 2 Lieder vor, und zwar Dream Big und Kau Tak Punya Hati oder Du Hast Kein Herz, gesungen von Shahrini. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
From a grain of sand to a castle in
and stop this giant, this fighter. This time we will never quit running. There was no more walking away. Nothing can stop this giant, this fighter.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sakit saya teganya dirimu. Salah apa aku yang mencintaimu? Sakit sayang, sungguh kau tak punya hati dan perasaan. Teganya sayang, teganya dirimu. Salah apa aku yang mencintaimu? Diriku kini terluka lagi.
Sekian Old Dish Team Indonesian. We were audio streaming by website www.voi.co.id. Quirin.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.